Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Rheumatologe am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Unsere heutige Folge von Rheuma nachgefragt wollen wir unseren älteren RA-Patientinnen und Patienten widmen. Denn obwohl wir bei der RA zwei Peaks für den Zeitpunkt der Ersterkrankung haben, einen im mittleren und einen im höheren Alter, sehen wir die höchste Prävalenz und Inzidenz der RA im höheren Lebensalter. Der demografische Wandel trägt weiter dazu bei, dass wir mit einer großen Anzahl an älteren RA-Patientinnen und Patienten mit Therapiebedarf zu rechnen haben. Dementsprechend wichtig ist es zu wissen, welche Anforderungen an das Management der RA im Alter gestellt werden, mit welchen neuen Herausforderungen wir konfrontiert werden und welche interdisziplinären Versorgungsstrukturen auch im Blick auf Pflege und Altersheime funktionieren können. Dazu habe ich heute einen Gast aus einer anderen Fachdisziplin eingeladen, nämlich aus der Geriatrie. Ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Irina Buchsein, Oberärztin in der Abteilung für Geriatrie am Otto-Fricke-Krankenhaus in Bad Schwalbach, heute mit dabei ist und ihre Erfahrungen aus geriatrischer Sicht mit einbringen kann. Gemeinsam werden wir in den nächsten Minuten versuchen, die Voraussetzungen für ein adäquates Management der RA im höheren Alter zu diskutieren, optimale Verzahnungen zwischen Geriatrie und Rheumatologie zu eruieren und auch mögliche Lösungsansätze in Bezug auf die Herausforderungen des demografischen Wandels aufzudecken. Liebe Frau Buchsein, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Heute soll es sich vor allem um das höhere Alter drehen. Aber Altern ist ja per se etwas, das uns Menschen alle irgendwie beschäftigt. Unsere Zeit hier ist begrenzt und wir werden alle älter und irgendwie müssen wir dieser Tatsache ins Auge blicken. Im Tierreich gibt es aber so ein paar Beispiele von Tieren, die erstaunlich alt werden können oder gar nicht zu altern scheinen. Wenn Sie jetzt wüssten, dass Sie gar nicht altern müssten, was würden Sie dann tun oder würden Sie dann vielleicht auch anders arbeiten?
Also ich finde diese Vorstellung eher beängstigend, weil wenn ich jetzt wüsste, ich müsste ewig leben, ich glaube, ich würde gar nichts mehr erledigt bekommen, weil ich ja weiß, ach, das kann ich ja noch später machen. Und darüber hinaus kann ich dazu sagen, dass ich gar keine Angst vorm Altern habe. Also viele wollen das nicht oder wollen nicht sterben, haben Angst vor dieser Endlichkeit. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, so wie ich die Patienten hier erlebe, viele haben gar keine Angst, die sind tiefenentspannt und fragen sogar, ob ich nicht einen Knopf habe, den ich drücken kann, damit mal Ruhe ist, dass sie nicht so lange leben müssen.
Ja. Schauen wir mal, ob wir den Knopf heute finden oder auch nicht. Aber um jetzt direkt ins Thema einzutauchen, heute soll es ja um die RA-Versorgung von älteren Patientinnen und Patienten gehen. Nur vorneweg sollten wir vielleicht mal versuchen, diesen Begriff Altern überhaupt mal zu definieren. Es gibt ja zum einen dieses kalendarische oder numerische Alter und dann gibt es auch das biologische Alter. Und das kann ja manchmal sogar ein Stück weit auseinanderklaffen. Vielleicht können Sie uns noch mal so ein bisschen die Differenzen aufzeigen.
Wichtig ist, dass das Alter selbst in Jahren gemessen als eine biometrische Messgröße ansehen muss, die wir einfach genauso wie andere Messgrößen erschaffen haben, um irgendwo eine Einschätzung abzugeben. Das biologische Alter wiederum wird eher an den geistigen oder körperlichen Zustand gemessen und ist demnach sehr individuell. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nicht nur in der Geriatrie, sondern auch an anderer Stelle, weil wir unsere Therapien ja eher nach dem biologischen Alter ausrichten sollten und nicht nur nach dem biometrischen.
Und wenn wir biometrisch vielleicht nochmal schauen, wo würden Sie da vielleicht so grob die Linie ziehen?
Man sagt eben über 65 Jahre. Das ist letztendlich eher der jüngere Patient, den wir hier sehen und auch so erleben. Also kommt natürlich drauf an. Es gibt auch jüngere Patienten, also zwischen 65 und 70, die wir aufnehmen. Aber die haben meistens doch so viele Vorerkrankungen, vielleicht auch einen entsprechenden Lebensstil gehabt, ja, weshalb sie letztendlich auch bei uns landen und uns auch brauchen.
Jetzt hatten wir eingangs ja schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, an rheumatoider Arthritis zu erkranken, nochmal bei älteren Patienten sogar ansteigt. Mhm. Können Sie vielleicht nochmal uns ein bisschen erklären, warum das so sein könnte? Vielleicht auch so dieses Stichwort Immunseneszenz, wie das da mit reinspielt.
Unter dem Begriff der Immunoseneszenz kann man sich eine Insuffizienz des Immunsystems vorstellen. Das ist letztendlich auch ein Risikofaktor bei der Entstehung von Krankheiten und somit auf jeden Fall in der Geriatrie bei Menschen mit rheumatischen Erkrankungen zu berücksichtigen. Und letztendlich muss man davon ausgehen, dass das fortschreitend auch ist und auch eine Degeneration des Immunsystems darstellt. Und daraus resultiert natürlich eine verminderte Immunfunktion mit der spezifischen, aber der unspezifischen Immunabwehr und muss eben entsprechend bei den Therapien berücksichtigt werden.
Und wenn wir jetzt mal wirklich den Fokus auf die RA-Patienten legen, dann wissen wir ja auch ältere RA-Patienten, da gibt es mehrere Herausforderungen. Zum einen haben die teilweise auch ein bisschen andere Manifestationen im Vergleich zu jüngeren Patienten. Oft geht das Ganze deutlich akuter los. Es sind auch häufiger größere Gelenke mit betroffen und auch sogar statistisch gesehen zumindest jetzt mehr ältere Männer. Da geht man ja so ungefähr von der Verteilung 2:1 weiblich-männlich aus bei der Late-Onset Rheumatoid Arthritis. Wir haben weniger Seropositivität etc. Und dann kommt dazu häufig auch so eine vermehrte Auftreten von Komorbiditäten, wir feststellen können, oder auch vor allem so eine Frailty, also Gebrechlichkeit. Wie präsent ist überhaupt dieses ganze Thema Rheumatoide Arthritis und auch so die Besonderheiten der RA-Patienten für die Geriatrie als gesamtes Fach?
Die Rheumatologie ist eigentlich als Fach jetzt nicht präsent im Sinne, dass es der Zuweisungsgrund ist für die Patienten. Die Patienten kommen, wenn überhaupt, dann schon mit einer laufenden Therapie, ob das jetzt eine Dauerkortisontherapie ist oder eine Methotrexat-Therapie, die führen wir dann weiter fort. Oder wir müssen darauf achten, dass wenn im Rahmen einer OP ein entsprechendes Medikament pausiert worden ist, um die Wundheilung nicht zu gefährden oder zu beeinträchtigen, dann müssen wir halt den Zeitpunkt abpassen, dass wir es wieder anfangen. Wir haben aber Patienten, die durchaus im Rahmen des Aufenthaltes dann plötzlich mit Gelenkbeschwerden auffallen. Und unser Regime ist dann eben zu gucken, was könnte es sein. Und so ein Fallstrick ist natürlich, dass man erstmal daran denkt, dass es vielleicht ein Gichtanfall ist. Also man denkt dann auch differenzialdiagnostisch, schaut sich das klinisch an, schaut sich das möglicherweise nochmal im Labor an. Wir machen auch ganz oft dann eine Blutsenkung und im weiteren Verlauf auch ganz gerne Rheumafaktoren, wobei die ja sehr gerne auch im Alter eben eher negativ sind, sodass da die Diagnosefindung natürlich erschwert ist. Auch eine Bildgebung ist etwas, was man heranziehen könnte. Wobei man da auch sagen muss, gerade die großen Gelenke sind halt im Alter meistens schon degenerativ verändert, sodass da auch eine Aussage natürlich schwer ist.
Wie ist das so bei Ihnen im klinischen Alltag? Ich habe schon gesagt, es gibt sicherlich auch ein paar Herausforderungen, was die Diagnostik von älteren Patienten angeht. Wenn Sie jetzt Verdacht auf eine rheumatologische Erkrankung haben, ziehen Sie dann auch aktiv Rheumatologinnen und Rheumatologen irgendwie mit dazu oder gestalten Sie das dann alles eigenständig?
Nein, also das wäre ja fast, also ein bisschen Hausaufgaben mache ich. Also das betrifft nicht nur die Rheumatologie, auch andere Fachdisziplinen. Erstmal Hausaufgaben machen und erstmal schauen, was kann ich machen. Ich denke, man macht nichts falsch, wenn wirklich ein akutes Gelenk vor einem ist, dass man sagt, okay, wir nehmen gleichzeitig Diagnostik ab, wir denken in alle Richtungen, wohin kann es denn gehen und machen eine symptomatische Therapie oder gehen zumindest mit einem Cortisonstoß rein, insbesondere wenn man weiß, es könnte auch ein akuter Gichtanfall sein und dass der Patient zunächst mal da keine große Beeinträchtigung mehr hat, dass man das symptomatisch dann angeht. Und dann, wenn es jetzt wirklich nur ein Gelenk betrifft, könnte man überlegen, okay, das hat sich danach unter der eingesetzten Therapie wieder verbessert. Kann man das ja langsam ausschleichen und entweder eine entsprechende Vorstellung bei einem Rheumatologen empfehlen. Ich hatte aber auch Patienten schon, wo dann das nicht ganz so einfach ist, dass man das dann in den ambulanten Bereich vertagt, die beispielsweise auch Nierenbeteiligungen haben. Ja, und da ist es ja wichtig, dass man da dann auch eine Anbindung schafft, um eine weitere Diagnostik auch zu sichern und um da dann vor allem die fortlaufende Therapie gemeinsam mit dem Rheumatologen oder quasi übergangsweise über den Rheumatologen dann etablieren kann.
Da sprechen Sie sicherlich schon ein sehr wichtiges Themengebiet halt auch mit an als große Herausforderung, die ich auch so im Alltag bei älteren Patienten wahrnehme. Also vor allem das Zusammenspiel der verschiedensten Komorbiditäten. Wie gehen Sie damit um?
Man muss natürlich sagen, der geriatrische Patient der bekommt nicht zu Unrecht eine sogenannte Komplexbehandlung, nicht nur weil die Behandlung komplex und multidisziplinär ist, sondern weil die Patienten eigentlich selbst auch komplex daherkommen. Das heißt, sie haben nicht nur die Haupterkrankung, weshalb sie zu uns kommen, sondern die bringen in der Regel eine ganze Latte anderer Erkrankungen mit. Man hat sie aber noch nicht entdeckt. Das heißt, wir greifen von verschiedenen Seiten an und das macht ein sehr großes Maß an differenzialdiagnostischem Denken aus. Und das ist das, was ich sehr schätze an der Arbeit, aber das macht es natürlich eben ja sehr komplex, sehr arbeitsreich. Aber durch die Komplexbehandlung haben wir halt auch Zeit mit den Patienten. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt für alle Zuweiser, dass wir zumindest in der Akutgeriatrie etwa 3 Wochen Zeit haben für den Patienten. Und somit halt auch eine umfassendere Diagnostik und auch vielleicht schon einen Therapiebeginn zu starten, um auch zu gucken, wie greift denn das, was ich hier gerade mache, im Verlauf, nach Woche 1, nach Woche 2, nach Woche 3. Und das, denke ich, ist ein großer Vorteil, den wir haben, den vielleicht auch Zuweiser nutzen können.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz toller Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich das vielleicht auch noch aktiver mit in Anspruch zu nehmen, weil das ist ja das, was uns auch häufig so im klinischen Alltag eher ein Stück weit auch fehlt, dass man da stationär eher immer sehr akut unter Bettendruck steht oder auch ambulant nur wenig Zeit hat. Aber wenn Sie da wirklich auch 3 Wochen wirklich Zeit haben, da eine Komplextherapie durchzuführen, ist das sicherlich auch für die Patienten an vielen Stellen sehr, sehr wertvoll. Komplextherapie, das heißt ja, bevor man was therapiert, muss man ja auch immer so ein bisschen erstmal schauen, Diagnostik betreiben. Stichwort geriatrische Assessment, wo Sie ja, glaube ich, wirklich nochmal viel umfangreicher die Patientinnen und Patienten sich anschauen. Könntest du es da vielleicht nochmal einen kurzen Einblick in Ihren Praxisalltag geben?
Ja, also diese Assessments sind natürlich ein großer Bestandteil von dem, wo wir erstmal so einen Aufnahmestand erfassen. Wie so ein Boxenstopp in der Formel 1, man fährt raus, jeder kommt an den Wagen oder an den Patienten ran und jeder weiß, was er checken muss. Und aus den Rückmeldungen von jedem Einzelnen entsteht dann eben das Bild des Patienten. Das heißt, der Neuropsychologe sieht möglicherweise, dass da eine Kognitionseinschränkung ist. Der Physiotherapeut meldet mir zurück, der Patient hat noch Schmerzen, weil er nicht auftreten kann, während er mir sagt, im Bett liegend, er hat keine Schmerzen. Also das sind alles solche Sachen, wo ich eine Rückmeldung bekomme. Die Assessments selber zielen auch dahin ab, dass wir eben diese beispielsweise die Kognitionstestung machen. Das ist nur ein Test, das ist kein Demenztest. Das ist ganz wichtig, dieser MMST, den wir machen als Screening. Wir prüfen auch die Depressionsskala. Wir schauen uns auch die emotionale Situation des Patienten an. Wir machen Handkraftmessungen, Stand- und Gangtestung. Liegt eine erhöhte Sturzgefahr vor? Welche Hilfsmittel braucht der Patient? Ja, und was kann der eigentlich selber? Wie hoch ist der Unterstützungsbedarf bei Aufnahme? Und wie hoch ist der Unterstützungsbedarf aber auch bei Entlassung? Und das macht den Teil, den man als Arzt dort leistet, auch sehr angenehm, weil man halt die vielen Kollegen aus den anderen Disziplinen in die Therapie mit einbezieht.
Und auch da nochmal nachzufragen, weil ich finde diesen Aspekt, den Sie auch angesprochen haben, also vor allem auch diese kognitiven Assessments, wirklich auch nochmal ganz wichtig, weil ich das auch schon häufiger erlebt habe. Dann hat nur kurz Zeit für den Patienten und der sagt dann, ja, er nimmt alle Medikamente wie immer. Wenn man dann nochmal so ein bisschen näher nachbohrt, merkt man dann doch, dass sich bei älteren Patienten dann doch auch manchmal größere Lücken auch mit auftun, die man, wenn man, glaube ich, schnell so drüber weghuscht, dann auch ganz schnell übersehen kann. Vielleicht können Sie auch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern sagen, also welche Patienten, wo Sie jetzt sagen würden, die würden jetzt vielleicht auch wirklich mal davon profitieren, dass der Rheumatologe sie einfach ambulant oder auch stationär geriatrisch ihnen zuweist.
Also da gibt es sicherlich einige Ansätze und ich finde da immer sehr hilfreich die Fremdanamnese durch die Angehörigen. Es kann ja auch sein, dass was Rheumatoides oder irgendwas anderes in dem Patienten schwelt und er schon seit Monaten sich verändert, vielleicht auch kognitiv auffälliger wird, unruhiger wird, desorientierter, vergesslicher, der Tag-Nacht-Schlaf hat sich alles umgekehrt und vielleicht ist dahinter ja tatsächlich irgendeine chronisch entzündliche Grunderkrankung. Sodass man ja weiß, wenn man den Theorien Folge leisten kann, ist ja das, wenn irgendwo im Körper eine Inflammation ist, dass sich das durchaus auch im Gehirn niederschlagen kann. Das heißt, auch eine kognitive Veränderung vielleicht in der Zusammenschau mit anderen Beschwerden könnte eventuell eben auf so eine rheumatische Grunderkrankung zurückzuführen sein. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil man ja dann diesen Fall auch lösen kann, wenn man dann doch in die Diagnostik geht. Und der Mensch ist vielleicht hauptsächlich nur durch die Demenz durch das Kognitive aufgefallen und gar nicht unbedingt durch wahnsinnige Gelenkschmerzen. Kann ja auch nur eine Vaskulitis sein, beispielsweise. Ja, und das schlägt sich nieder in der Kognition.
In der Vorbereitung auf den Podcast bin ich noch so auf ein Stichwort immer wieder gekommen, diese Frailty, also diese Gebrechlichkeit der älteren Patienten. Jetzt haben wir in der Rheumatologie ältere Patienten, die sowieso meistens muskuloskeletale Beschwerden haben, da vielleicht gefühlt auch für den Rheumatologen sowieso ein Stück weit gebrechlicher sind. Was hat es damit auf sich und was unternehmen Sie hier zum einen in der Diagnostik und vielleicht auch wir als Rheumatologinnen und Rheumatologen, worauf können wir da vielleicht noch genauer bei unseren Patientinnen und Patienten achten?
Also für die Gebrechlichkeit ist natürlich etwas, was sich aus mehreren Aspekten natürlich zusammensetzt. Unter anderem auf die Gesamtkörperkraft, die wir mit der Handkraft zum Beispiel messen. Das machen wir auch bei Aufnahme und aber auch bei Entlassung. Und diese Handkörperkraft lässt sich auf die Gesamtkörperkraft runterbrechen, jetzt mal so grob. Das heißt nicht, dass der Mensch per se gebrechlich ist, nur weil er diese Kraft nicht aufbringen kann, aber es hat eine höhere Gefahr. In Kombination zu den auffälligen Sturzassessments zum Beispiel, dass bestimmte dieser Time-Up-and-Go-Test zum Beispiel verlängert erscheint, dann ist der Patient in seiner Mobilität auch eingeschränkt. Und wenn man sich jetzt überlegt, ein Mensch, der wenig Kraft hat, in seiner Mobilität eingeschränkt ist, und vielleicht noch eine erhöhte Sturzgefahr hat, vielleicht schon vermehrt gestürzt ist, der wird sich mehr und mehr zurückziehen, wenn er keinen Reiz hat. Das heißt, es ist eine Abwärtsspirale. Und damit wird die Gebrechlichkeit immer höher. Dann kommen noch die Erkrankungen dazu, die Multimorbidität und möglicherweise auch noch viele Medikamente mit vielen guten Wirkungen, aber auch mit vielen Nebenwirkungen, vielleicht auch zentralen Nebenwirkungen, dann spielt das alles in dieses, ja, ich sag mal, Gesamtbegriff der Frailty mit rein. Und es ist so schwierig, mit einem Wort eben zu erklären. Das ist eben das Komplexe. Man muss es halt einmal auseinandernehmen und jeden Pfad verfolgen und überlegen, braucht der Patient diesen einzelnen von diesem Pfad oder wo, an welchem Schräubchen kann ich drehen? Und wenn das ein Patient ist, eben mit einer Rheumaerkrankung, ob jetzt erst diagnostiziert oder schon chronisch, dann muss ich auch überlegen, ist der gut eingestellt? Ja oder nein? Und je nachdem meine Therapie entsprechend modifizieren, eventuell mit Rücksprache mit dem behandelnden Kollegen.
Vielen Dank für die schöne Erklärung. Am Ende des Podcasts hätte ich noch eine Frage, beziehungsweise ganz gerne nochmal den Blick über die, sag ich mal, die Akutgeriatrie hinaus richten wollen. Es ist so, dass viele der älteren Patienten noch heute gar nicht mehr im häuslichen Umfeld gepflegt werden, sondern in Alten- und Pflegeheimen dann doch irgendwie untergebracht werden. Auch da in der Vorbereitung hatte ich mir nochmal so ein paar Zahlen angeschaut, die ich relativ besorgniserregend fand. Denn wir wissen, dass Patienten in Pflegeheimen mit rheumatologischen Erkrankungen teilweise wirklich auch schlechter versorgt werden. Die haben signifikant seltener eine DIMA-Therapie zum Beispiel, die kriegen weniger Physiotherapie. Wir wissen auch so Treat-to-Target-Strategien im Pflegeheim, das wird kaum noch irgendwie umgesetzt oder auch Verdachtsfälle werden eigentlich auch selbst für Erstdiagnosen kaum noch irgendwie den Fachärzten zugespielt. Mhm. Also von daher vielleicht auch nochmal an Sie die Frage, die ja, glaube ich, noch viel enger mit den Alten- und Pflegeheimen in Kontakt steht. Was kann man da vielleicht noch besser machen, vielleicht auch in der Interaktion mit der Geriatrie, mit den Rheumatologen, mit den Pflegeheimen? Wie könnten wir vielleicht die Situation Stück weit verbessern?
Ich denke, dass es sinnvoll ist, Patienten, die, ob sie jetzt aus dem Pflegeheim kommen oder von zu Hause, das möchte ich eigentlich ein bisschen gleichstellen. Wenn der Rheumatologe einen Patienten bekommt und ein Medikament ansetzt, um ein akutes Geschehen beherrschen zu wollen oder die Therapie einfach zu starten, fände ich es ganz sinnvoll, und das kann man ja auch aus dem Pflegeheim heraus machen, dass wir als Geriater diese Patienten beispielsweise weiter begleiten für eine gewisse Zeit, ja, wo wir sagen können, dieses Medikament hat gegriffen. Und additiv bekommt der Patient nicht nur das Medikament und die jeweiligen Kontrollen, Blutbildkontrollen, viele Biologika machen ja Blutbildveränderungen. Ich kann auch klinisch gucken, ist der Patient jetzt Beschwerde gebessert, braucht er zusätzlich vielleicht noch ein Schmerzmedikament neben der physikalischen Therapie, die wir ja da einbauen, weil wir eben bei dem alten Patienten aufgrund vor allem der Nierenfunktionseinschränkungen meistens gar nicht so die Möglichkeit haben, alle medikamentösen Möglichkeiten auszuschöpfen. Und ich glaube, in der Kombination mit der physikalischen Therapie, der Bewegungstherapie, können wir zumindest mal einen Anfang schaffen, um eben aufgrund dieser 3 Wochen, die wir zur Verfügung haben, da den Patienten im besten Fall auf ein höheres Niveau zu schaffen. Und dann kann man auch mit dem Rheumatologen gemeinsam überlegen, das Medikament wurde gut oder nicht gut vertragen, was machen wir alternativ? Müssen wir jetzt doch ein Cortison nehmen oder sowas? Ja, also ich glaube, da ist sicherlich ein guter Ansatz. In den Heimen selber, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt und das, was man da draußen hört, ist es sehr, sehr schwer ambulant und deswegen auch wahrscheinlich schwer in den Pflegeheimen, diese physikalische Therapie in Ergo und Physiotherapie zu etablieren und zu halten. Ein Wunschtraum wäre es, glaube ich. Also einfach auch, um den Patienten auch gerecht zu werden, weil es sonst auch unfair ist, wenn man die da so liegen lässt. Und sie sind da. Sie sind ja da. Sie werden auch mehr. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich hier ein Wort habe, weil ich glaube, man weiß nicht so recht, was die Geriatrie eigentlich macht. Und da ist es auch wichtig, dass man weiß, dass die Geriatrie nicht der Ort ist, wo wir nur demente, delirante oder pflegebedürftige Patienten aufnehmen, sondern wirklich Patienten, die eine akute Erkrankung haben, die aber trotzdem auch das andere haben, auch diesen Unterstützungsbedarf, den die normale Station nicht leisten kann. Und wir können es hier halt eher leisten, weil wir mehr Disziplinen haben, die mit den Patienten arbeiten. Auch Neuropsychologen, Logopäden, Dysphagie. Ja, was mache ich, wenn ein Patient seine Tabletten nicht schlucken kann? Wie kann ich die in ihn hineinbekommen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und da verlassen wir die Leitlinien natürlich auch. Ja, wir müssen, die Leitlinie ist keine Linie mehr, sondern eine große Autobahn, die trotzdem in die richtige Richtung führt, aber einfach ein bisschen breiter ist. Und ja, da fehlt es oder vielleicht müssen wir es einfach so akzeptieren, dass es so ist.
Ich weiß gar nicht, ob wir es so akzeptieren müssen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir darüber reden. Und deswegen ist auch schön, dass wir heute einfach miteinander da auch offen drüber sprechen konnten, weil ich glaube, wie Sie es auch schon gesagt haben, dass die Geriatrie da wirklich auch in vielen Stellen auch eine tolle Brücke schlagen kann für unsere Patientinnen und Patienten, vielleicht auch wieder ein Stück weit zurück ins Leben zu kommen, eben nicht unbedingt, bevor sich so dahin zu vegetieren, sondern dass es da doch auch noch viele Möglichkeiten halt auch gibt, die die Geriatrie uns da einfach auch geben kann, wirklich im Sinne dieser Komplexbehandlung unsere Patientinnen und Patienten vielleicht auch noch mal ein Stück weit viel ganzheitlicher zu betrachten, als wir, das muss ich dann vielleicht auch ein Stück weit selbstkritisch sagen, in der Rheumatologie dann manchmal dafür die Zeit dafür auch haben. Von daher ganz herzlichen Dank für die ganz tollen Einblicke. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und ich glaube, man kann auch noch sehr viel weiter über das Thema sprechen. Das haben wir in der Zukunft auch noch vor. Wir haben heute so ein bisschen mit Absicht die Polypharmazie, die ja auch eine große Herausforderung bei älteren Patienten und Patienten ist, ausgeklammert, weil wir die nochmal separat in einem der kommenden Podcasts mit aufgreifen wollen. Also von daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch da schon mal der Appell vielleicht mit einzuschalten, wenn Sie Interesse haben. Liebe Frau Buchsang, ganz herzlichen Dank von meiner Seite nochmal für die tollen Einblicke in die Geriatrie. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch und bedanke mich erstmal und wünsche allen ein baldiges Wiederhören.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.